Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 45 vom Umgang mit Angst. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Wir sind beide Pastoren in der Nordkirche und machen diesen Podcast, in der wir versuchen, so Themen und Fragen im christlichen Glauben von der Reformation her zu beantworten und hoffentlich heilsame Antworten dazu zu geben.
Und wir kriegen viele Mails. Das ist sehr nett, da freuen wir uns mit Rückmeldungen, Anregungen und Fragen auch. Und manchmal trauen wir uns auch, solche Fragen aufzunehmen und daraus eine Folge zu machen. Und das machen wir heute. Wir haben eine Mail gekriegt zum Thema Angst.
Genau, und es ist eine sehr, finde ich, berührende Frage und für uns auch eine herausfordernde Frage, von der ich noch nicht genau weiß, ob wir dir heute richtig gerecht werden. Aber wir wollen mal unser Möglichstes tun.
Genau.
Ich lese sie einmal vor. Hi Malte und Knut, vielleicht könnt ihr mir eine Folge zu dem komplexen Thema Angst aufnehmen. Wie sollte man als Christ mit Ängsten umgehen? Ist Angst immer Anfechtung? Oder haben Ängste nur biologische Ursachen, zum Beispiel hormonelle Probleme, Genetik? Darf man als Christ Antidepressiva nehmen, um Angst zu kontrollieren? Oder ist das Unglauben?
Ich lache, weil Malte ein schwieriges Wort in der E-Mail übersprungen hat.
Ja. Ich persönlich kann meine Angstgefühle durch gesunde Ernährung und morgendlichen Sport minimieren, weil ich so bewusst meine Hormone und Neurotransmitter kontrolliere. Das klappt aber nicht so gut bei existenziellen Ängsten, wie zum Beispiel der Angst vor dem Tod. Große Frage, ne?
Große Frage und auch eine Frage gerade mit diesen medizinischen Sachen, wo wir das eine Wort sogar nicht mal wissen, wie man das richtig ausspricht. Benzodiazepine oder so. Und wir sind keine Ärzte. Deswegen ist es auch eine Frage, die zum Teil auch über unsere Kompetenz hinausgeht, wenn es hier um Medikamente geht. Aber genau, wir springen mal ins kalte Wasser und reden darüber.
Ja. Wir sind keine Ärzte und doch sind Ärzte nichts Schlimmes. Das möchte ich mal sagen.
Also, und doch, ja, nein, ja, es ist also, super.
Das
ist
Ärzte sind was ganz Tolles.
Ja.
Wir hatten ja mal eine Folge gemacht zum Thema Berufung, mehrere, und haben gesagt, dass Gott Menschen als Mittel benutzt, um andere Menschen zu versorgen, zu beschenken. Und Ärzte gehören dazu. Also Ärzte sind ein Mittel, durch das Gott Menschen gesund macht. Und deswegen ist es eine gute Sache und eine hilfreiche Sache, wenn Christen sagen, ich gehe zum Arzt. Ich finde das ja interessant, dass das hier in der Frage so ein bisschen durchscheint. Dürfen Christen eigentlich Medikamente nehmen, wenn sie Angstgefühle haben? Dürfen sie da vielleicht zum Psychologen, Psychiater gehen? Oder ist das mangelnder Glaube? Also, weil ich spinne mal ein bisschen weiter, was vielleicht hinter der Frage stecken könnte, ich weiß es nicht. Wenn mein Vertrauen gegenüber Jesus stark genug wäre, wenn ich ein Glauben habt, der groß genug wäre, dann würden die Angstgefühle doch von alleine weggehen. Dann würde Gott mir das doch direkt nehmen. Deswegen gehe ich ungern zum Arzt, weil als echter Christ gehört sich das nicht.
Ja.
Und das ist nicht unverbreitet, auch seit Jahrhunderten, wenn man ehrlich ist, dass es auch Christen immer gegeben hat, die sagen, echte Christen und starker Glaube kann auch dazu führen, dass Gott dann viel leichter Krankheiten bei dir heilen kann. So. Von daher finde ich das mal auch seelsorglich wichtig, dass wir mal darüber reden, weil ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube es nicht, dass wenn jemand, ich weiß, wir kennen, glaube ich, jemanden, der sagt, er irgendwie hat seine Frau 30 Jahre lang gepflegt, weil sie auch krank war und dann kamen immer auch manche charismatische Geschwister an und sagen, offensichtlich stimmt was mit dem Glauben bei euch zu Hause nicht. Oh, und das ist so verletzend und ich würde sagen auch falsch an, ja, der, an der Stelle. Ja,
auf jeden das, Fall. Also das ist anmaßend auch.
Anmaßend. Und das möchte ich, glaube ich, auch mal im Podcast nutzen, um das auch zu sagen.
Ja.
Ich habe letzte Woche, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Joyce Meyers hat sich geäußert, dass sie, die ist ja eine bekannte
Predigerin
auch im Fernsehen und sehr, sehr bekannt und berühmt. Und sie hat gesagt, dass ihre Lehre zum Thema Glaube und Heilung etwas aus der Balance geraten ist.
Oho, ja, super.
Immerhin, wobei, wenn ich ehrlich bin, etwas aus der Balance geraten, finde ich,
sehr vorsichtig formuliert,
weil sie sagte als Beispiele, dass sie früher auch gesagt hatte zu Eltern, die ihre Kinder verloren haben, bei euch war der Glaube nicht stark genug. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen, also wenn ich mir vorstelle, das sind trauernde Eltern, weil die ihr Kind verloren haben aus Krankheit und anderen Gründen, dann zu sagen, naja, offensichtlich habt ihr Gott nicht genug vertraut. Also Entschuldigung, das geht einfach gar nicht so. Da bin ich echt auch ein bisschen sprachlos und das ist auch unbiblisch. Also weil, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, der heilige Apostel Paulus im 2. Korintherbrief sagt er das, dass er hat ein, wir wissen nicht genau, was er hat, vielleicht auch eine Krankheit, er hat einen Stachel, ein Pfahl im Fleisch, und er sagt, er bittet Gott darum, dass er das wegnehmen würde, und Gott sagt, nein, lass dir meine Gnade genug sein, und er heilt ihn eben nicht, und wenn selbst die Gebete eines Apostel Paulus nicht erhört wurden, dann kann ich daraus schließen. Also,
und Gott eben nicht sagt, hier, du glaubst nicht genug.
Genau.
Ja, also ja. Das ist ja wichtig. Gott sagt ja nicht, die Schuld liegt bei dir, sondern Gott sagt, ich habe hier eine Entscheidung getroffen und ich wirke so durch dich. Also der nächste Satz ist, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mhm. Und ich glaube, Timotheus, der wird doch auch häufiger krank. Mhm. Was Paulus ganz positiv, der sagt, der sorgt sich so für euch, ja, das macht ihn richtig fertig. Und Paulus sagt eben nicht, also genau, es gibt auch als Christ, man darf als Christ immer um Heilung beten.
Ja, genau. Mache ich auch.
Und das ist völlig in Ordnung, aber es gibt überhaupt nicht die Verheißung, dass Gott jede Krankheit heilt, wenn man genug betet, sondern es ist Gottes Entscheidung und manchmal sagt Gott, ich habe einen anderen Weg mit dir, und dann muss man den auch akzeptieren.
Mhm. Es gibt ja diese Vorstellung vom ganzen Evangelium, ich weiß nicht, ob du die kennst, the full gospel, und das bedeutet, dass das ganze Evangelium ist Rechtfertigung plus Zeichen und Wunder. Also,
ja.
Also wenn wir sagen, dass wir vor Gott gerecht sind, allein aus Gnade, um Christi willen, das ist was ganz Tolles und ganz Wichtiges, aber nur das halbe Evangelium. Und die andere Hälfte ist halt, dass Gott heute Zeichen und Wunder tut, und dazu gehört vor allem auch, dass er Menschen gesund macht, und das, und zwar nicht im Sinne von durch einen Mediziner oder durch andere Umstände, sondern durch Zeichen und Wunder. Und ich glaube auch, dass Gott das hin und wieder auch mal tut. So.
Genau, ich würde auch sagen, dass Gott auch auf übernatürliche Weise heilen kann. Meine Widersprüche werden A, eben nicht immer. Mhm. Das ist, Christsein ist nicht die beste Gesundheitsvorsorge, sag ich mal. Und zweitens, auch durch andere Sachen. Also natürlich wirkt Gott auch durch Ärzte und durch Medikamente. Mhm. Ja, also das sind ja auch Mittel, durch die er wirkt und durch die er uns dient. Also man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich möchte diese kritische Frage nochmal positiv aufnehmen. Natürlich kann es auch sein, dass ich mich nur auf Medikamente verlasse und dass ich Medikamentenmissbrauch treibe, dass ich also so und so viel, ich weiß nicht, was wie die heißen, da Downer und Upper und so weiter schlucke, um meine Depression damit zu behandeln, und dass ich vielleicht mehr nehme, als nötig wäre, und es als Sachen gibt, die ich auch einfach anders machen könnte, häufiger mal spazieren, hier, was ist hier, Frühsport und so weiter, gesunde Ernährung und morgendlicher Sport, dass ich auch darüber was machen könnte. Und da kann man sagen, ja gut, auch das ist jetzt auch nicht das Einzige, durch das Gott handelt. Also man braucht eine Balance und einen guten Arzt, der einen da gut berät, sag ich mal. Also die Gefahr gibt es natürlich auch, dass ich alles nur über Pillen mache.
Genau. Und wenn es da, die meisten guten Therapeuten werden dann auch sagen, okay, neben den Medikamenten brauchst du vielleicht eine Art von Gesprächstherapie, weil es meistens ja auch noch andere Ursache geben könnte. Meistens ist es ja ein relativ komplexer Mix aus verschiedenen Ursachen. Und
es ist erstaunlich, wie viel man durch Ernährung, durch Sport und so weiter, durch Licht, ja, einfach mal rausgehen und so weiter. Ich habe jetzt gerade so einen Artikel gelesen über Winterdepressionen und so weiter, wo lauter Tipps drin waren, die erstmal nichts mit Einnahme von Medikamenten zu tun hat, sondern einfach damit rauszugehen, wenn es hell ist und so weiter. Das ist erstaunlich, welche Auswirkungen das auf den Körper und auf das Gemüt hat. Das gehört alles zusammen, sag ich mal.
Und ich finde das beeindruckend von der Zuhörerin, dass sie dann, dass sie das auch macht und sich bei sich selber wahrnimmt. Okay, ich habe Angst, ist ein Thema von mir. Ja. Und deswegen entscheide ich mich bewusst dafür, irgendwie morgens Sport zu machen und bewusst vielleicht mich so zu ernähren, weil ich weiß, das tut mir gut. Das ist eine richtige Stärke. Also wenn jemand das kann und das finde ich beeindruckend. So. Also genau. Und ich finde es interessant, dass sowas Ähnliches ja auch in der Bibel steht, wenn Paulus zu dem Timotheus sagt, trink mal ein bisschen Wein.
Komm mal zur Ruhe, mach mal Pause.
Ja, und weil Wein ja auch irgendwie, also Wasser war damals ja auch nicht immer nur sauber, also wir haben ja nicht diese hohe Wasserqualität damals gehabt, wie wir sie heute haben. Und Wein ist häufig auch ein sehr quasi reines Lebensmittel, also wo man weiß, was drin ist. Und aber dass Paulus dem Timotheus auch so, sage ich mal, ganz irdische Ratschläge gibt, auf sich zu achten und nicht nur zu sagen, Timotheus, wahrscheinlich betest du zu wenig und glaubst nicht genug, sondern sagt, na, trink auch mal Wein. Und Luther macht sowas Ähnliches. Es gibt, ich weiß gerade nicht mehr, welcher seiner Freunde es ist, so Briefwechsel auch, wo sein Freund so in Anfechtung fällt und ganz stark sich unsicher ist, ob der Gnade und so. Und Luther reagiert darauf und sagt, na, schläfst du genug? Wie sieht's aus mit dem Essen? Das heißt nicht, dass das alles Probleme löst. Und wenn man irgendwie merkt, obwohl ich genügend schlafe und obwohl ich mich genug bewege und obwohl ich gut esse, habe ich immer noch Probleme, dann gerne, geh zum Arzt und ohne Scham. Also auch bei psychischen Problemen. Es gibt ja manchmal immer noch so die Vorstellung, nur wenn man, keine Ahnung, wenn das Bein gebrochen ist, dann gehe ich auch zum Arzt, weil es körperlich ist. Wenn es mit der Seele zu tun hat, dann
muss das durch Beten weggehen.
Ja, so und nö. Ja. Genau. Vielleicht mal das dazu. Aber in der Frage steckt ja noch viel mehr drin, so mit dem Thema Angst. Also das Thema Angst ist ja noch viel größer und gibt noch viel mehr Spuren. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt...
Ja, eine Sache ist diese, ganz am Anfang in der E-Mail ist die Frage, ist Angst immer Anfechtung? Mhm. Also würde ich grundsätzlich sagen, ja. Ich bin aber nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also vielleicht ist mit der Frage gemeint, ob Angst sozusagen immer geistliche Ursachen hat und deswegen immer nur geistlich, also mit Wort Gottes und Gebet bekämpft werden soll. Und dann würde ich nämlich sagen, nein. Aber so wie der Segen Gottes Auswirkungen auf verschiedene Bereiche meines Seins haben kann, so die Anfechtung ja auch. Ja? Die Anfechtung kann einfach über die Sorge kommen, über die Sorge vor der Zukunft oder über die Angst vor dem Tod oder so weiter. Aber natürlich, wenn ich krank bin und nicht gesund werde, dann kann ich dadurch auch angefochten werden. Ja? Also auch Anfechtung würde ich...
Was ist denn Anfechtung? Das ist ja ein Wort, das ein bisschen aus unserem Wortschatz, Alltagswortschatz, verschwunden vielleicht nicht, aber weniger geworden ist. Und ich finde es interessant, dass viele Engländer, Amerikaner das Wort Anfechtung benutzen, weil es gar kein englisches Pendant in dem Sinne dazu gibt. Und das ein altes Wort ist. Und ich dachte, vielleicht gibt es ein paar Zuhörer.
Da steckt Fechten drin. Ja, das ist so ein Angriff. Anfechtung ist ein Angriff auf meinen Glauben. Ja, ich erlebe was Negatives und das... Und da leide ich drunter und fange dann an, daran zu zweifeln, ob das jetzt bedeutet, dass Gott mich nicht mehr so lieb hat oder mich nicht so beschützt oder ob ich was falsch gemacht habe und er mich dadurch bestraft. Und das kann eine Krankheit sein oder das kann alles Mögliche Negative sein, ja, dass mich jemand betrügt oder überhaupt Menschen gegen mich sind. Das kann eine Anfechtung sein. Häufig sind das ja Mangelerfahrungen, negative Erfahrungen, allgemeine Art und die werden zur Belastungsprobe für meinen Glauben. Die greifen meinen Glauben an und ich frage mich, wenn ich das erlebe, ist da was nicht in Ordnung? Hat Gott mich nicht lieb? Ist er nicht mächtig genug und so weiter? Also da ficht jemand gegen mich. Der Teufel benutzt das, macht aus diesem Leiden an sich, was nun schon schlimm genug ist, eine geistliche Sache und greift damit mein Gottesvertrauen an.
Vielleicht eine pragmatische Frage, die sich mir so stellt, was mache ich denn dann? Also wenn ich merke, ich bin unter Anfechtung, oder es gibt so ein anderes Wort aus dem Mittelalter, was ich so ganz stark finde, die schwarze Nacht der Seele. Also wenn sozusagen es um die Seele schwarz wird und ich in geistliche Anfechtung, also was kann man denn dann tun? Also wenn jemand dich fragen würde, was Knut, ich erlebe das häufiger, dass ich angefochten werde, hast du dann einen...
Naja, ich würde diese beiden Sachen eben trennen, also die, mhm, nämlich die Sache an sich, durch die das passiert, was weiß ich, die Krankheit, mhm, und die Anfechtung, die daraus, mhm, folgt. Und ich würde sagen, für die Anfechtung, die daraus folgt, ist es immer wichtig, da würde ich immer sagen, es ist immer wichtig, zu Gottes Wort zu gehen und sich, mhm, zuzusprechen lassen, dass Gott mich liebt. Ob ich das jetzt fühle oder nicht, ob meine, mhm, Umstände so aussehen oder nicht. Diese Hilfe ist keine direkte Hilfe für das äußere Problem. Mhm. Also damit geht die Krankheit nicht weg, damit gehen auch vielleicht die Feindschaft der Leute nicht weg. Aber trotzdem, mhm, hilft es, damit umzugehen und das auszuhalten oder überhaupt einen Ort zu haben, wo man damit hingehen kann. Ich habe mal eine Biografie gelesen von einem Christen, das war, glaube ich, Oswald Chambers, der so ein berühmtes Andachtsbuch geschrieben hat. Mhm. Was lachst du so? Und der hat, bei dem stand, dass er, glaube ich, ein Jahr lang, der war im vollzeitlichen Dienst, war berühmter Prediger und so weiter, und der hatte ein Jahr lang das Gefühl, dass Gott ihn vergessen hat. Ein Jahr lang. Und es gab nichts, also jetzt kommt nicht, und dann hat er das und das gemacht und dann ging es weg. Mhm. Aber der ist treu geblieben. Der hat trotzdem an Gott festgehalten, hat ist immer wieder zur Bibel gegangen und irgendwann war es vorbei. Also manchmal ist das auch eine Zeit, wo man einfach nur, die zum Christsein dazugehört, ja, mhm, Jesus in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte, ohne Essen, ohne Trinken, und das wird dann, dieser äußere Hunger wird dann auch vom Teufel benutzt, um den Glauben anzugreifen. Und also da gibt es auch jetzt nicht den Trick, aber Jesus bleibt bei Gottes Wort und irgendwann ist es vorbei. Also ich glaube, dass diese Anfechtung auch zum Glauben dazugehören. Das, mhm, heißt auch nicht, man hat was falsch gemacht, man hat nicht genug in der Bibel gelesen. Die Bibel ist nur der Ort, wo man in dieser Zeit hingeht, um, mhm, so viel Kraft wie möglich zu tanken. Mhm. Ist auch nicht die Garantie dafür, dass die Anfechtung weggeht. Ja, es gibt so Zeiten, die hat Gott vielleicht auch verordnet. Also Luther hat ja zum Teil ein ganz positives Bild von der Anfechtung. Es gibt diesen einen berühmten Text, wie man ein guter Theologe wird, wobei Theologe bei ihm eigentlich heißt, ein Christ, der mit der Bibel lebt. Und er sagt, es gibt drei Punkte, die einen dazu machen. Und der dritte Punkt ist die Anfechtung. Ja? Er, mhm, sagt, das ist ein normales, also normale Zeiten im Leben eines Christen. Da kommt der Teufel und versucht dich fertig zu machen. Und was passiert dadurch? Dadurch lernst du, die Bibel lieb zu haben. Dadurch lernst du, wie tröstlich Gottes Wort ist. Diese ganzen positiven, mhm, Aussagen der Bibel, da lernst du schmecken, erfahren, was die bedeuten. Der Teufel lehrt dich, ein rechter Bibelleser zu werden. Der Teufel treibt dich ins Wort. Gott lässt das zu, sozusagen. Man kann ja fragen, oh, warum erlebe ich das? Gott lässt das zu, mhm, weil das Ergebnis ist, dass du im Vertrauen zur Bibel. Der Teufel macht dich zum Doktor der Bibel oder zum, also der, Gott, mhm, benutzt den Teufel an dieser Stelle, um dich was Gutes zu lernen. Mhm. So, also das heißt auch nicht, dass man jetzt Anfechtung toll finden muss, aber Luther nimmt die, also sagt, dass da ein positiver Aspekt drin ist, wenn ich mich richtig verhalte.
Genau, ich finde, wo wir ja gerade drüber reden, ist, was haben wir auch für innere Bilder von dem, wie christliches Leben aussieht? Also wie lebt eigentlich ein Christ? Und wir haben am Anfang oder Ende letzten Jahres ja was über die Heidelberger Disputation gemacht und, ja, über so dieses Theologie der Herrlichkeit und Theologie des Kreuzes. Und ich glaube, dass manchmal wir als Christen so ein herrliches Bild vom christlichen Leben haben. Also ich schwebe so angstbefreit über der Welt.
Ich gehe von Sieg zu Sieg.
Von Sieg zu Sieg, ja, und mir geht's gut und mit Jesus ist es toll und er macht mein Leben größer, höher, schneller, weiter, so. Und ich sehe das nicht so ganz in der Bibel, so dieses Bild.
Nee, ich sehe das Gegenteil in der Bibel.
Ja. ich will immer nett sein. Ja. Und das hat, glaube ich, also beim Thema Angst sieht man das eben auch. Und ich habe mir überlegt, es steht ja ganz oft in der Bibel, fürchte dich nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, 365 Mal für jeden Tag. Einmal. So, ob das diese Rechnung genau stimmt, weiß ich nicht.
Das kommt wahrscheinlich auch auf die Übersetzung drauf.
Genau. Aber dennoch, wenn Gott uns so oft sagt, fürchte dich nicht, na, dann setzt es ja wohl voraus, dass wir uns ziemlich oft fürchten. Hm. So, und dass das dazugehört. Und wir lernen eben davon auch die Abhängigkeit von Jesus. Also das hat ja auch was. Also es hat als Nebeneffekt was Positives, auch wenn es an sich sehr schmerzhaft ist. Und es gibt ja diese Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, und in der Welt habt ihr Angst.
Und er sagt nicht?
Er sagt nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Ja. Im Sinne von, wenn ihr nur an mich glaubt, habt ihr keine Angst mehr, sondern er sagt das ja zu diesen 12 Jüngern, die sitzen da am Tisch und das ist am Tag vor seiner Kreuzigung. Also, und Jesus sieht ja, was in deren Zukunft sein wird. Die werden allesamt, fast allesamt, bis auf Johannes, als Märtyrer sterben. Die werden Verfolgung ausgesetzt sein. Die werden in den die werden kein einfaches Leben vor sich haben. Im Gegenteil. Und die haben allen Grund, Angst zu haben. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und das ist so. Natürlich, ihr habt allen Grund dafür. Aber seid getrost. Ich habe diese Welt, die euch Angst macht, ich habe sie am Ende des Tages überwunden. Mhm. Von daher, also ich habe, für mich ist so ein Bild so, Ängste sind ja erstmal was natürlich Gutes. Also weil sie erstmal...
Das muss aber erklären.
Weil sie... biologisch uns Menschen vor Gefahren waren.
Genau, Warnsignale. Das
sind Warnsignale. Wenn ich irgendwie jetzt auf
einen Riesenhund auf der Straße begegne.
Ja, dann habe ich erstmal Angst und es ist sinnvoll.
Ja.
Weil eventuell das sozusagen ein Tier ist, das mich
hungert.
Hungert, genau. Und wenn die Jünger haben allen Grund, Angst zu haben, weil es ein Warnsignal ist, weil die Welt es nicht gut mit ihnen meinen wird. Und Jesus sagt im Grunde nicht, naja, das Ziel ist es jetzt nur angstfrei zu leben, sondern mitten in der Angst zu wissen, er ist am Ende stärker als die Angstquelle, sag ich mal.
Genau, richtig. Also Christsein heißt nicht, keine Angst mehr zu haben, sondern Christsein heißt, in der Angst jemanden zu haben, zu dem man gehen kann. Und das natürlich hat das auch den Effekt, dass das Ängste stillt. Aber es geht nicht um die Angstfreiheit. Es geht um die Adresse, wo ich hingehe. Ich mag ja auch Game of Thrones.
Ein Buch und eine bekannte Fernsehserie.
Genau, die Serie ist gut, aber die Bücher sind noch viel besser. Und da gibt es am Anfang eine Stelle, wo da ist ja der König Eddard oder ein Fürst ist das und der hat einen Sohn und der Sohn ist so ein bisschen schüchterner als sein cooler, harter Vater. Und der Sohn macht sich dann Sorgen, ob er eigentlich so ein bisschen aus der Art schlägt und so. Und dann fragt er irgendwie seinen Vater, kann ein Mann mutig sein? Er bewundert den Mut seines Vaters und er merkt eben, ich habe immer Angst. Und dann sagt er, kann ein Mann auch mutig sein, auch wenn er Angst hat? Und dann sagt sein Vater, nur dann ist es Mut. Nur dann ist es Mut, wenn du die Angst hast und überwindest. Das finde ich sehr interessant, weil er auch hier die Angst sozusagen zu etwas macht, was sozusagen als gegeben da ist. Und als Christ würde ich sagen, da kommt jetzt noch eine andere Person rein. Mhm. Ja, also das fehlt leider bei Game of Thrones an der Stelle. Genau. Aber Christsein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern Christsein heißt, jemand zu haben, der mir hilft, die Angst auszuhalten und zu überwinden. Mhm. Und manchmal auch nur auszuhalten.
Ja. Wir haben noch ein paar Minuten und die Frage ist, ob wir nochmal in eine andere Richtung gehen wollen.
Bitte.
Weil das Thema, also Angst und Furcht, wenn man mal so in die Bibel guckt, so viele verschiedene Seiten hat. Und also wir sind ja gerade dabei, Angst als, nicht als was Positives zu sehen, aber erstmal als was da ist. Und es gibt ja sowas wie Gottesfurcht.
Ja.
Du seufzt.
Ja, das ist für mich gerade ein spannendes Thema, weil ich neulich in der Predigt gesagt habe, dass das, was in der Bibel Gottesfurcht ist, dass damit Ehrfurcht vor Gott gemeint ist. Und dann habe ich von einem Gottesdienstbesucher, der war nicht einverstanden, da hat er mir am Ausgang schon gesagt, dass...
Das finde ich was... darf ich mal kurz
cool,
sagen?
Voll
das
cool.
Das ist was Tolles. Also wenn Leute... das ist natürlich total anstrengend als Pastor. Du hast irgendwie eine Stunde alles gegeben, sag ich mal, und dann hört man Kritik. Das ist manchmal... Also, und dennoch, wenn Gemeinden sich dafür interessieren, was man predigen und da mitgehen, das ist erstmal
was. Das hat auch was mit Mündigsein zu tun.
Ja.
Und er, also seiner Meinung nach, ist Gottesfurcht, das kommt so oft in der Bibel vor, und er sagt, das ist doch das, was fehlt, dass die Leute keine Angst mehr haben vor Gott, und hat auch am Ausgang schon zitiert, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib verderben kann, sondern fürchtet euch vor dem, der
Leib und Seele,
Hölle verderben kann und so weiter. Also er fand, ich habe das zu sehr abgeschwächt, und hat mir, da habe ich gesagt, müssen wir uns mal drüber unterhalten. Dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, sehr nett, 2 Seiten lang ausgedruckt, wo er gesagt hat, naja, das bleibt immer, dieser Satz am Ausgang, da müssen wir drüber reden, bleibt immer so eine Absichtserklärung, deswegen möchte ich hier mal, ist keine Belehrung, aber ich möchte mal schreiben, hat mir viele Bibelstellen aufgeschrieben, und das heißt, ich bin bei dem Thema gerade so ein bisschen im Umbruch, und ich gebe ihm recht, ich glaube, er hat recht, Ehrfurcht ist nicht ausreichend, zu beschreiben, was in der Bibel mit Gottesfurcht gemeint ist. Das ist, da gebe ich ihm recht.
Kann man vor Gott Angst haben? Weil ich höre es häufig so, ich spitze mal zu, in Predigten, oder dass man sagt, ihr denkt vielleicht, man müsste Angst vor Gott haben, man müsste Gott fürchten, aber nein, ihr braucht keine Angst zu haben vor Gott, er ist der liebende Vater, vor dem man nie Angst zu haben braucht. Und dennoch gibt es, wenn man dann mal unabhängig von so einer Predigt dann die Bibel liest, ganz viele Geschichten, die einem erstmal Angst einjagen vor Gott, und auch Bibelstellen, die einem explizit sagen,
die das fordern.
Also fürchte Gott, oder in den Sprüchen, ne? Also die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also
ich bin auf diese Ehrfurchtschiene und habe versucht, die Angst rauszuhalten, weil es in der Bibel eben auch viele Stellen gibt, die dagegen sprechen. Ja, eben dieses ganze fürchtet euch nicht, oder dass Jesus auch den Jüngern sagt hier, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Also dieses Ziel, Jesus predigt schon so zu den Jüngern, dass sie eben keine Angst mehr vor Gott haben müssen. Und da gibt es einen gewissen Widerspruch, und den habe ich versucht aufzulösen, indem ich eben Gottesfurcht mit Ehrfurcht, das ist sozusagen, ja, da ist die Angst draußen.
Dass man Respekt hat.
So, genau. Und das, also da gebe ich zu, das ist, da hat er mich überzeugt, das ist zu wenig. Und ich bin aber noch nicht fertig jetzt mit meinen Gedanken, deswegen...
Ach, wir dürfen ja immer unfertige,
genau,
in der letzten Folge
habe ich ja immer unfertige Gedanken. Ich vermute, die Lösung liegt tatsächlich in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium.
Was ist das?
Ja, da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht,
aber
oder?
Also
Gesetz, das sind... Das haben wir nicht. Oh, nein. Das muss ja dringend gemacht werden. Nein, das ist wirklich wichtig. Das ist die Überzeugung, dass Gott auf zwei unterschiedliche Weisen in der Bibel zu uns redet. Und zwar einmal durch das Gesetz. Das Gesetz sagt uns, was wir tun sollen, und sagt es uns so streng und stark, dass wir daran zerbrechen und sterben und merken, das können wir nicht.
Gott ist ein fordernder Gott.
Ein fordernder
Gott.
Der
Furcht einfürchtet, der die Sünder bestraft. Und deswegen muss man diesen Gott auch fürchten.
Richtig. Also, und das,
nicht nur ein bisschen fürchten,
das sondern, ist Gesetz, ja, das ist so. Und die andere Art und Weise, und die steht dem entgegen, ist das Evangelium, dass Gott nämlich sich des Sünders annimmt, dass er ihn begnadigt, dass er ihn lieb hat, dass er ihn adoptiert, zu seinem Kind macht, was keine Angst mehr vor ihm haben muss.
Und wir angstfrei zu ihm kommen können.
Genau. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche, und es ist eben wichtig, wie man das balanciert, und das geht eben häufig schief, sag ich mal so. Also da müssen wir dann wirklich mal eine Folge drüber machen. Und ich glaube, dass das erklärt, warum diese beiden Linien in der Bibel drin sind. Das eine ist die Gesetzpredigt und das andere ist die Evangeliumspredigt. Weil, und warum Gott auf diese Weise mit uns redet, machen wir dann mal in der Gesetz- und Evangeliumsfolge. Haben wir noch nicht gemacht.
Nee, aber warum macht er das beim Thema Angst? Also,
naja, die
ich versuch's die mal.
Lehre, oder, ja, achso, bitte.
Ich glaube, weil er uns, also du hattest vorhin mal gesagt, dass wir in der Angst auch merken, wie bedürftig wir sind, und dass Gott gerade die Zerschlagenen ja auch tröstet. Und dass, wenn uns Gott auch als, sagen wir mal, als strenger Richter in der Bibel begegnet, den wir auch fürchten, dass uns das was über uns selbst zeigt.
Ja.
Als Menschen, die Gnade von Jesus Christus brauchen. So, und die finden wir dann im Evangelium. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch beides. So, dass Gott auf beide Art und Weise mit uns redet. Dass die erste im Gesetz, die uns einen Spiegel vor Augen hält, und die zweite, die süße, sag ich mal.
Ja. Da müssen wir dringend mal eine Folge machen. Das ist ja krass.
Wir haben das immer mal so nebenbei erwähnt, aber wir haben nie eine eine Folge zu Gesetz und Evangelium gemacht.
Okay, also in unserem heutigen Aufnahmeplan ist sie nicht, aber die ich werde darauf bestehen, dass sie auf den Zettel kommt.
Unsere Zeit ist um, Knut.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Antwortversuche haben ein bisschen weitergeholfen zum Thema Angst. Wenn nicht, wenn doch, also schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was ihr zu dem Thema denkt und zu sagen habt über die verschiedensten Kanäle, Facebook, Twitter oder per E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen dann wieder und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen. Tschüss. Jo.
Tschüss, macht's gut. We'll be right back.